Wir machen noch kurz die Anfänge der Nullerjahre. Auch hier, ich werde zu den Spielen wahrscheinlich nicht mehr vordringen, aber zu den wichtigen Entwicklungen, die sich im Bereich der Computerspielkultur ergeben haben, aber dann auch zu den allgemeinen Kontexten. Ich versuche es so ein bisschen schneller zu machen. Also zwei wichtige Ereignisse prägen den Beginn, also es wird immer so als die Jahrtausendwende, aber es war dann doch eher ein neues Jahrzehnt oder halt ein neues Jahr. Interessant war die Zeit vor der Jahrtausendwende, als es wirklich noch als Jahrtausendwende gefeiert wurde, nämlich die Sorge, dass alle Computer crashen durch diesen Millenniums-Bug, das dann nicht gekommen ist. Was aber die Nullerjahre und eigentlich bis heute deutlicher prägt, ist das Ende des Cyberbooms. Also the rise and fall of the Nasdaq Composite Index. Sie sehen das ziemlich genau. Am 10. März 2000 hat der Nasdaq, also so die Börsen der Tech-Firmen, sein Allzeithoch. Also es kann sein, dass er inzwischen wieder höher ist, man sieht, wie die 90er so richtig hochgehen und so richtig exponentiell steigt das an. In dieser Zeit ging man davon aus, diese New Economy funktioniert völlig anders als die alte. Man muss überhaupt keine Werte mehr produzieren, man hat überhaupt nicht verstanden, wie das sein kann, dass so eine Ökonomie funktioniert. Und wie immer hat die VWL das nicht vorhersagen können, was da passiert. Also den Crash konnte sie nicht vorhersagen und keinen Crash und auch diesen Aufstieg nicht. Und konnte immer nur hinterher dann so, hier so um 99 wurde die New Economy ausgerufen. Das funktioniert einfach, ganz neue Gesetze. Es gab jede Menge Bücher. Und 2001 wusste man dann, es war überhaupt keine New Economy. Das war einfach, man nannte das eine Blase. Deswegen sind da so Bubbles im Hintergrund. Also die haben einfach Sachen versprochen, die sie nicht halten können. AOL, am 10. Januar kauft AOL, also America Online, Time Warner, so ein alte, ehrwürdige Presse, Medienhaus. The second largest acquisition ever. Und bezahlt in Aktien, weil die Milliarden hatten dadurch, dass ihr Aktienwert so hoch war. Inzwischen, ich glaube, das war letztes Jahr, haben sie endlich, also Time Warner hat sich ja unabhängig gemacht, jetzt ist AOL endgültig aus dem Namen gestrichen. Also mit AOL will man nicht mehr in Verbindung gebracht werden. So schnell, es hat dann doch ein paar Jahre gedauert, aber so geht es dann. Und plötzlich um 2000, ob das an der Jahrtausendwende lag, so wie die so einen Symbolwert hat oder an anderen Ereignissen, bricht es dann ein und man merkt, man muss sein Unternehmen auch einen Gegenwert haben. Es bricht ein, diese Dotcom-Blase platzt und mit ihr die Fantasien des Cyberspace, dass wir jetzt alle virtuell werden, dass das Virtuelle die Zukunft ist. Plötzlich guckt man wieder auf die ganz klassischen Business-Werte. Und die ganzen Filme, habe ich ja letztes Mal gezeigt, so dieses von eigentlich bis Matrix, dass ja das sehr stark macht, werden jetzt plötzlich, das Ganze wäre ganz über Cyber. Keiner sagt heute mehr Cyber. Cyber ist so ein Begriff, der blieb in den 90er stecken. Genau, dieses Ad-Zeichen. Wer hat alles Ad-Zeichen in seinen Firmennamen damals integriert? Ist alles vorbei und irgendwie die Ökonomie geht weiter. Klar, es gibt große Änderungen, aber doch nicht in der Form, wie man das dachte. Also das ist der eine große, so die realistische Einschätzung des Internetmarktes. Und das andere große Ereignis ist dann 9/11 2001. Den Kalten Krieg, der war ja in den 90ern beendet, wir hatten gehofft, die Geschichte ist jetzt auch fertig, Kapitalismus hat gewonnen und jetzt kann Frieden auf der Welt kommen, die müssen alle nur irgendwie ein neoliberales Wirtschaftssystem übernehmen und dann läuft es schon von alleine. Und 2001 wird irgendwie den Amerikanern und mit ihnen der Welt klar, dass ihr Staats- und Verständnis von Miteinander und wirtschaftlichem Miteinander nicht von allen geteilt wird. Und nicht nur so als, das ist so noch so Geburtswehen, die müssen wir, also ein bisschen Geld, dann läuft das in den Regionen auch, sondern dass es sich neue Blöcke bilden werden und Konflikte auftauchen, an die man vorher kaum gedacht hat. So, und das ist etwas, damit sind Sie dann aufgewachsen, Sie wachsen in der Zeit des globalen Terrorismus auf, in der das auch so eine Chiffre wird, alles was so einem Staat nicht passt, ist halt dann, ja, Terrorismus, wer weiß das schon. Sie berichten hier kritisch, damit unterstützen Sie doch Terroristen. Und manche Länder nutzen das stärker, Amerika gehört jetzt auch dazu, aber auch die Türkei und also Länder, die ursprünglich mal dann den europäischen Werten näher standen, sozusagen im Namen der Terrorismusbekämpfung bekämpfen, die halt noch ganz andere Werte. So, und das ist sowas, das ist auch längst noch nicht ausgestanden, auch die Frage der Überwachung, Sicherheit gegen Freiheit. Man muss nur sagen, das dient der Terrorismusbekämpfung, dann kriegt man die unmöglichsten Gesetze durch. Kulturell passiert, was passiert in der Zeit, es geht ja eigentlich nur bis 2004. also bis dann die siebte Generation der Konsolen rauskommt. Kulturell im Bereich der Film, jetzt sozusagen um das Kapitel der Visual Effects noch weiterzuführen, haben wir ja gesehen, die 90er sind geprägt davon, dass Computergrafik selbstverständlicher Teil der Filmindustrie wird. Nicht nur in Form von Drachen und Science-Fiction-Raumschiffen, sondern auch unsichtbare Effekte, die man so nicht sieht. 2000 gibt es mit Oh Brother, Where Art Thou den ersten Film, der mit Digital Color Grading arbeitet, weil er komplett digitalisiert wird. Also er ist noch nicht digital aufgezeichnet, aber die Aufzeichnung wird digitalisiert und dann halt digital weiterverarbeitet. Die ganze Postproduktion ist digital. Und sie haben den ersten Film, also Color Grading hatte man schon so ein bisschen, indem man halt irgendwie Farbfilter vor die Kamera hängt. Aber sie können hier den Look genau einstellen und sagen, okay, hier ein bisschen erdiger, hier hol mal das Grün hervor. Und inzwischen kennt man da, also es gibt ja, jeder Film hat seinen eigenen Look und damit wird dann auch sehr viel geworben. Aber dass es in dieser Form so individuell einstellbar ist, gibt es dann erst seit 2000. Waking Life ist ein Beginn einer Trilogie, die so ein bisschen aussieht, ein bisschen wie sehr stark aussieht, wie am Computer gezeichnet. Das ist aber, also sie nehmen die auf und dann wird es mit Illustrator oder mit so einem Vektorprogramm, wird es dann von Hand zum Teil automatisiert, aber von Hand nachgezeichnet. Das ist so eine neue Form der Ästhetik, die sich so an so einer Low-Poly-Grafik orientiert, die halt in der Zeit sowohl in den Spielen als auch im Internet, da gab es ja auch so frühe 3D-Experimente, einfach üblich war, dass man versucht, also auch so diese Beeinflussung von Film und Spiel, hier geht es mal in die andere Richtung, dass man sich an den grafischen Möglichkeiten der Spiele eher orientiert oder auch der frühen Animationsfilme und damit einfach eine Ästhetik aufgreift, die sich inzwischen anfängt durchzusetzen. Und das andere ist Motion Capturing, The Polar Express, ist so der Versuch mit echten Schauspielern, die aufzunehmen und dann in dieses, ins Kino zu überführen. Wir hatten Motion Capturing ja auch schon in den 90ern, aber so die abendfüllenden Animationsfilme fangen mit Pixar an und das geht hier so weiter. Diesmal nimmt man halt Schauspieler. Aber der Uncanny Valley, wir sind mittendrin, also es sieht einfach immer gruselig aus, Menschen in Animationsfilmen in dieser Zeit. Das Abenteuergenre findet über den Gladiator, also auch hier sehr starker Einsatz von Trickfilmen für den Hintergrund und für die Menschenmassen. Das ist so ein Film, der relativ erfolgreich ist. Der Fluch der Karibik bringt das Piratengenre, also interessanterweise im Alleingang und nicht zuletzt durch Johnny Depps schauspielerische Leistung, wieder nach oben. Piraten waren lange weg und galten als Kassengift. 2003 tauchen sie wieder auf und sind so, neben Herrn der Ringe und Harry Potter, sind das einfach so die großen Franchises, mit denen man immer noch Kasse machen kann, auch wenn es keine anderen Piratenfilme gab, also die erfolgreich waren. Und Roland Emmerich lässt weiterhin die Welt untergehen. The Day After Tomorrow bringt so diese Endzeitstimmung mal wieder ins Kino, der lässt ja in jedem Film die Welt untergehen, hier aber durch Naturkatastrophen. Fantasy hat, wie gesagt, zwei große Reihen hervorgebracht. Einmal den Herrn der Ringe und dann Harry Potter, die netterweise auch parallel zusammen veröffentlicht wurden. Also immer gab es einen Herr der Ringe-Teil und dann gab es einen Harry Potter-Teil mit zum Teil merkwürdigen Symmetrien, also Trolle und Spinnen, und also die witzigerweise in dem einen Film auftauchen, in dem anderen auch, wo man nicht davon ausgehen kann, dass das von den Machern so geplant war, außer dass J.K. Rowling natürlich vom Herrn der Ringe inspiriert war, wie jeder Fantasy-Autor von Tolkien inspiriert ist, beziehungsweise es ist gar nicht so einfach, nur irgendwas zu finden, was in Mittelerde in dieser Form nicht schon aufgetaucht wäre, wenn man sich in der High-Fantasy-Welt bewegt. Gut, aber Harry Potter ist jetzt nicht High-Fantasy, würde man vielleicht Urban-Fantasy nennen, weil es dann, also das im normalen Raum hat man einerseits die Zauberkräfte und dann halt in seinen speziellen Welten. Aber es ist so eine Mischung aus Urban Fantasy und dem normalen High Fantasy der Magier. Aber es geht ja auch immer bei Harry Potter, gerade wenn man dann die komplette Reihe sich anschaut, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und je älter er wird und je pubertierender er wird, desto düster werden auch die Geschichten. Und während anfangs noch alle Sechsjährigen da reinliefen, weil sie dieses Buch halt so geliebt haben, irgendwann erkennen sie ihren eigenen Helden nicht mehr wieder und dann musste ich die FSK die Frage stellen, eigentlich ist das ein Film ab 16, oder? Aber dann kriegen wir den ganzen Ärger mit den 12-Jährigen. Und dann wurden da zum Teil Filme ab 12 freigegeben, die ganz klar nicht für das Alter passten. Aber gut, da hat sich dann auch die FSK dem Druck gebeugt. Ich weiß nicht, ob Sie mit, doch wahrscheinlich schon, Sie waren wahrscheinlich voll in der Harry Potter-Zeit. Es gibt immer mal so generationsdefinierende Bücher, die man dann schon 10 Jahre später nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Beziehungsweise die nächste Generation sagt, ja, ja, ganz nett, aber so richtig toll ist das nicht. Und ich denke, Harry Potter wird dann auch so dazu gehören, wo dann Eltern, ja, du musst das lesen, das beste Buch aller Zeiten. Und die Kinder so, ja, ja, geht so. Und der Herr der Ringe ist ja auch so eins. Also es waren Leute begeistert von dem Film und dann haben die dieses Buch gelesen. Und das funktioniert ja völlig anders als Buch, als als Film. Der Film destilliert ja nur diese Actionhandlung und der Rest, also diese ganze Hintergrundgeschichte wird ja so ein bisschen in die Präsentation gepackt. Das Buch selber liest sich aber viel zäher als der Film. Science Fiction hat ebenfalls seine erfolgreichen, einerseits AI und iRobot greift das KI-Thema auf. Also wir gehen weg von dem Cyberspace und Verlust in virtuellen Welten. Jetzt setzen wir uns damit auseinander wieder stärker, also in den Hollywood-Großproduktionen. Was passiert, wenn die Maschinen, die ja jetzt doch von uns getrennt bleiben und wir nicht mit denen sind, symbiotisch verschmelzen. Was passiert eigentlich, wenn die Selbstbewusstsein erlangen? Also das alte Roboterthema AI ist Pinocchio, wenn Sie so wollen, also ein kleiner Roboterjunge, der ein Mensch sein möchte, weil er irgendwie zu Bewusstsein kommt. Und iRobot ist halt auch so der eine Roboter, der zu Bewusstsein kommt und versucht, die Menschheit zu retten, netterweise. Gegen seine anderen zu Bewusstsein kommenden Roboter, die die Menschheit lieber aus zur Seite schaffen wollen. Und Star Wars, mit Star Wars 3 beendet er seine zweite Trilogie. George Lucas sagt, die dritte Trilogie wird es nie geben, also unter meiner Regie. Es war ursprünglich mal als 9-Film-Folge angelegt, es bleibt bei 6 und er vermarktet sich immer weiter, bis er sich dann an Disney verkauft. Was beginnt und bis heute anhält, interessanterweise, also beginnt ja nicht, Superhelden gibt es seit den 40ern, die Filme gibt es seit den 70ern, aber das waren halt erwachsene Männer in Strumpfhosen, das kam nicht so richtig gut. Wir haben gesehen, mit Tim Burtons Batman aus den 90ern wird es düsterer und auch glaubwürdiger. Und das Marvel-Universum fängt dann um 2000 mit X-Men und Spider-Man 2002 also sein Debüt auf der Kinoleinwand an. Batman beginnt nochmal 2005 und beginnt ja dann, also dann noch häufiger, aber ich glaube, das ist schon so der erste Christopher Nolan-Film, der dann diese Batman Dark Knight-Trilogie aufbaut. Und inzwischen wissen sie ja gar nicht mehr, wohin mit ihren ganzen Superhelden. Und ich weiß nicht, wie viele Dutzende noch in Produktion sind. Jetzt kam gerade Wonder Woman raus, war immer noch ein Riesenerfolg. Also irgendwie hat es das Publikum noch nicht satt, Superhelden im Fantasy-Genre zu sehen. Der Horror entdeckt sich neu, also wir haben ja diese Found Footage, also weg von den immer größeren Monstern, die haben sich irgendwann totgelaufen. Wir entdecken einerseits die Zombies mit 28 Days Later als neues, also es ist eine neue Gattung von Zombie-Filmen, das waren ja erstmal so die Seelenlosen, dann waren es die aber immer behäbig gehenden, die irgendwie die Welt überschwemmen. Und in 28 Days Later ist es der Virus, die Virusinfektion. Und mit Resident Evil fängt das ja dann auch an. Klar ist, inzwischen Zombies ist also ein realistisches Szenario für eine ganz spezielle Krankheit. Die halt zum Glück gibt es sie noch nicht, aber die könnte jederzeit losgehen. Und hier wird dann durchdefiniert einerseits, was passiert, wenn es losgeht. Das machen ja alle Zombie-Filme. Also wie organisiert sich eine Gesellschaft, die es dann nicht mehr gibt. Und auf der anderen Seite sind die Zombies hier einfach schneller. Das sind jetzt nicht mehr so gehirnlose Monster, die so langsam durch die Welt trotten, sondern richtige Raubtiere, die versuchen halt, sich möglichst aggressiv auszubreiten und gewinnt damit dem Zombie-Thema irgendwie eine neue Facette ab, weil die Bedrohung viel unmittelbarer wird und nicht einfach, ja, man muss dann halt zur Seite gehen und sehen, dass man Ressourcen kriegt, hier muss man richtig rennen. The Ring ist ein japanischer Horrorfilm, der dann seinen Weg, ich glaube inzwischen ist er schon zum zweiten Mal geremaked, durch dann auch so ikonische Bilder wie dieses gruselige Mädchen mit den Haaren vor dem Gesicht. Der Film selber hat gar nicht so viele Schockermomente, außer das große Finale, aber definiert wiederum für eine Generation, was Horror bedeutet. eben auch nicht mehr die explizite Darstellung von Gewalt, sondern die psychologisch sehr dichte, atmosphärisch sehr dichte Bedrohung durch eine diffuse Monstrosität, die man so auch gar nicht zu fassen bekommt. Das ist die eine Richtung von Horror, so der japanische Horror. Das andere ist der Torture-Porn, wie man diese Reihe nennt, oder Terrorfilm, wie das Siedlmeier nennt. Also Filme, die sehr stark auf dem Zerlegen von Körpern von Haupt- und Nebenfiguren basiert und wo Gewalt Selbstzweck wird. Auch das haben wir mit dem Texas Chainsaw Massacre, das eigentlich schon angefangen, und es gab dann auch ein Subgenre, das das aufgreift, so die sehr ausführliche Beschreibung des Zerlegens menschlicher Körper. Mit Saw 2004 wird es aber plötzlich Mainstream-tauglich und taucht im Kino auf, was sonst eigentlich über dieses Medium der Videokassetten oder dann DVDs oder später Blu-rays läuft, also eigentlich über den Verleih, wo ein bestimmtes Subgenre bedient wird, wird es hier massentauglich, warum auch immer, also warum jetzt zu dem Zeitpunkt, aber es gibt seitdem eine Fülle von Filmen, Hostel und wie sie alle heißen, die halt sehr stark das irgendwie auch das Durchhaltevermögen des Publikums testen will. Also einfach, was ist man bereit an Gewalt, Folter und Zerstückelung überhaupt im Mainstream-Kino darstellen und anschauen zu wollen. Actionfilme bleiben so ein bisschen, also die haben jetzt die 80er mit ihren großen, starken Männern. In den 90er wurde es dann parodistisch durchbrochen und endete dann, so Mitte der 90er war der Actionfilm erstmal so ein bisschen mau. Es gab dann die Auffrischung durch die Hongkong- und Kung-Fu-Ästhetik, sodass wir dann so gemischte Filme haben. Und um 2000 geht es eigentlich wieder in den 80ern los. Also starke Männer mit muskulösen Körpern. Das ist so der, Vin Diesel übernimmt so das Erbe von Schwarzenegger und Stallone. Und Jason Statham nimmt so das Erbe von Bruce Willis als smarter, glatzköpfiger, aber irgendwie ansonsten agiler, aber nicht ganz so kämpferisch wie halt so der ein Mann ist eine Waffe, sondern er ist hier halt doch dann gleichzeitig auch noch ein bisschen klüger in dem, was er tut. Und Tarantino arbeitet weiter und bringt dann auch stärker jetzt hier mal Kill Bill auch eine Frau als Actionheldin auf die Leinwand und zitiert damit gleichzeitig aber auch die Filmgeschichte, wie er es in Pulp Fiction auch gemacht hat. Also schon den Anzug, den sie trägt, das ist von Bruce Lee aus Enter Dragon, sein Kampfanzug. Und das, also wenn man die Geschichte dieses Kung-Fu-Films oder des Easterns kennt, zitiert Tarantino den entsprechend ausgiebig. Der Eastern selber etabliert sich, also als wir im Gegensatz zum Western ist der Eastern, das sind halt Kung-Fu-Filme aus Fernost. Hongkong selber bleibt Zentrum des chinesischen Films, also nicht alle Filmemacher emigrieren bei der Übergabe an China. Und sowas mit Crouching Tiger, Hidden Dragon kommt so ein bisschen wie das schon mit Prinzessin Mononoke vom Studio Ghibli war, auch eine andere Erzählweise, also eine andere Art, wie man Geschichten darstellt, die man im Westen so nicht kennt. Wir kennen eher so die Hero's Journey, so die Heldenreise, von der Sie hoffentlich schon gehört haben. Also das klassische Dreiaktschema, was sich dann in 12 Etappen übersetzen lässt. Im Asiatischen gibt es ein Vier-Akt-Schema, in dem der dritte Akt auch gar nicht so sehr mit dem zweiten und dem ersten übereinstimmt. Und sie haben Filme, in denen mitten im Film plötzlich der Protagonist ausgetauscht wird. Im westlichen Kino in der Zeit undenkbar oder als experimenteller Kunstfilm angesehen, gehört das zur chinesischen Erzählform dazu. Und erst im vierten Akt gibt es dann so eine Synthese. So, und das sieht man in Crouching Tiger, Hidden Dragon sehr gut, aber dann gibt es andere Filme, Jet Li in Hero oder Ong Bak aus Taiwan, wird dann halt das Kickboxen in den Mittelpunkt gestellt. Das sind alles Filme, die einerseits eine sehr starke Ästhetisierung der Kampfkünste haben und dann halt andere Art, also Ong Bak ist dann doch sehr straight, also ist auch sehr stark inspiriert vom westlichen Kino. Aber manche dieser Filme bringen dann auch die Kulturgeschichte des chinesischen, meistens der chinesischen Kultur damit unter und zitieren Geschichten, die man in Europa oder in Amerika auch so nicht kennt, also alte Mythen, alte Sagengestalten, so wie bei uns halt irgendwelche Märchenfiguren zitiert werden, machen die das mit ihren Mythen, aber es bringt so das gehörige Maß an Exotismus aus unserer Sicht ins Kino, ohne dass es so verkitscht wird, wie in den Filmen, in denen man halt mal ins Morgenland geht oder in denen halt dass exotisch eigentlich nur eine Kulisse ist. Hier merkt man, hat man es dann doch mit einer Tradition und einer Erzählhistorie zu tun, die sich selber auch kennt und auch gar nicht irgendwie darauf Wert legt, dass man das aus westlicher Sicht gut konsumieren kann. Animationsfilme haben wir ja mit Pixar, mit Toy Story gesehen und es tatsächlich gibt es ja so, jedes Jahr gibt es dann Filme, die durchaus dann auch zu den Klassikern zählen, Shrek, Monsters Incorporated, Finding Nemo. Ist jetzt nicht so, dass diese Filme sich von den anderen besonders abheben. Intern tun sie das, in Monsters gibt es ganz neue Arten, Fell zu verarbeiten, in Nemo wird mit Wasser gearbeitet. Also jeder Film kann man dann nachlesen, was der in der Trickfilmgeschichte an neuen ästhetischen Merkmalen untergebracht hat. Darauf will ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen. Es wird nur deutlich in der Zeit, dass diese Filme anders funktionieren als die klassischen Zeichentrickfilme von Disney. Disney produziert für Kinder und die Erwachsenen sollen da mitgehen, damit die Kinder ein schönes Erlebnis haben. Aber so, ach, ich muss jetzt in die Bärenbrüder. Aber Pixar-Filme funktionieren, dass egal welches Alter, jeder findet was. Es geht dieses Zitieren los, dass die Älteren halt Filme wiederfinden, die sie, also hier der Weiße Hai oder so, die sie in, die Kinder vielleicht gar nicht kennen und als Referenz noch nicht auflösen können. Aber es gehört dann zum guten Ton dazu, dass Filme auf verschiedenen Ebenen dekodierbar werden. Und das Pixar und dann DreamWorks machen das ganz stark. Und Disney, ja gut, Disney hat ja mit Pixar sowieso also die Mehrheitsanteile und hinterher kaufen sie das auch auf. Disney macht es geschickt, sie merken, sie schaffen es nicht mehr, also ihre alte Masche klappt nicht. Für viele Firmen wäre das ein Grund, dass sie dann langsam verschwinden. Disney ist so reich, dass sie sagen, dann kaufen wir halt Marvel, dann kaufen wir halt Star Wars, kaufen wir halt Pixar und erneuern sich damit und geben ihre alten Geschäftslinien auf, beziehungsweise fahren die zurück und entwickeln sich dann in den neuen weiter. Computerspiele, tja, prägen das Kino. Einerseits haben wir mit Final Fantasy, das hat mit der Spielerei, es greift kein Spiel auf, aber den Versuch mal wieder, also das wurde 2001 verhandelt als so ein realistischer Film, man kann überhaupt nicht mehr unterscheiden, sind das Menschen oder nicht und ist es das Ende der Schauspieler, wie wir sie kennen. Wenn Sie den Film gesehen haben, merken Sie rückwirkend, dass es dann doch ein bisschen zu früh war. Der war auch kein großer Erfolg, aber galt so als Durchbruch des Fotorealismus. Tomb Raider ist der erste Computerspielfilm, der auf den Leinwänden auch noch erfolgreich war. Also es war nicht so peinlich wie Super Mario Brothers oder dann diese Mortal Kombat. Was unter anderem daran lag, dass Eidos gesagt hat, macht doch den Film, wie ihr wollt. Also ursprünglich galt halt, wer einen Film machen will von einem Spiel, muss das innerhalb von einem Jahr machen, sonst fallen die Rechte an den Hersteller zurück. Also waren die Filme halt, das ging ruckzuck und waren schnell produziert. Bei Tomb Raider haben sie gesagt, okay, das Spiel ist von 95, aber wann euer Film fertig ist, ist uns egal. Also die haben, glaube ich, 97 angefangen, sich die Rechte zu sichern und haben dann halt entsprechend lange an der Produktion gesessen und ist halt ein funktionierender Abenteuerfilm. Klar, es ist ein Indiana Jones Verschnitt, so wie das ja das Spiel auch ist, aber es zumindest funktioniert ja als Film auch und ist so dann der Durchbruch für Angelina Jolie als Action-Darstellerin im Abenteuerspiel. So, und Resident Evil 2002 kommt als Film, also die Reihe gibt es ja schon als Spiel. Und es ist auch hier für Mila Jovovic so der, im Prinzip ist sie abonniert darauf, halt jetzt so eine taffe Actionheldin zu sein. Ist auch nur so grob inspiriert durch die Filmreihe und greift das Zombie-Thema auf. Zombies sind Infektkrankheiten und man muss halt mit denen umgehen. Und ist so, liefert so Tropen um Tropen für diesen Zombie-Boom, den wir dann so ab 2008 haben. Inzwischen sind ja Zombies so ganz normal. Das waren ja mal schrecklichste Monster. Inzwischen ist so, ja, Zombies halt, das reicht es nochmal. Was passiert medientechnisch? Das Handy, das heißt auch immer noch Handy, also das heißt nur in Deutschland Handy, weil es ja so ein witziger Anglizismus ist, den es gar nicht gibt. Das heißt ja Smartphone oder Cellphone hieß es, oder Mobilephone im Englischen. Und Handy ist so ein Pseudo, also kein Amerikaner oder Engländer versteht, was er mit Handy meint, außer er hat es mal gelesen, dass die Deutschen so ihre Telefone nannten. Der Trend setzt sich fort, die werden kleiner, billiger, die Batterie hält länger, dafür werden die Bildschirme farbig. Also es gibt so einen klaren Fortschritt bei den Handys, das sich dann entwickelt bis zu den Smartphones und inzwischen, wie gesagt, sind es Computer mit einer Telefon-App. Aber der Handymarkt wird Mainstream-tauglich. in den 90ern war das das meistverkaufte Gadget war ein Handy-Attrappe fürs Auto. Also, das war so ein Plastik, weil es gab mal eine Zeit, da war ein Handy ein Statussymbol und dann konnte man sich das leisten. Und es gab Jungs, die haben sich auf dem Schulhof anrufen lassen von ihren Eltern, weil sie zeigen wollen, dass sie so ein Gerät hatten und so. Also, das war so ein Effekt, wo halt das war teuer und exklusiver und so ganz oben links sehen Sie das ja aus den 80ern, da tauchte das nur in Kojak-Filmen auf, also da war das sowas Besonderes, dass man ein Autotelefon hatte, da war nicht dran zu denken. Und dann gab es diese Zeit, wo es dann doch teuer war und wenig hatten und ein Statussymbol. Und dann saßen die auch überall und haben ihre Klingeltöne eingestellt in der S-Bahn, so, weil sie natürlich auch ein bisschen zeigen wollen, hey, ich habe so ein Gerät, da habe ich 20 Klingeltöne drauf. Und haben die es dann laut in der S-Bahn, haben die alle ausprobiert. Oder also, das fängt an, wie geht man mit diesen Geräten um, wie telefoniert man in der Öffentlichkeit oder nicht. Das etabliert sich langsam und es war sehr nervig, diese Zeit. IMAX, also das I steht für Internet, Apple entwickelt sich neu und wäre ja eigentlich beinahe eingegangen in den 90ern, wurde dann zum Teil mit Stützungskäufen von Microsoft am Leben gehalten. Und Steve Jobs war weg, den haben sie ja früh rausgeekelt. Steve Jobs gründet Pixar mit, also macht die geschäftliche Leitung von Pixar. Gründet Next als Computerhersteller, schafft es aber nicht, sich damit zu halten. Aber das Next-Betriebssystem wird dann aufgekauft von Apple. Also Apple kauft Next mit Steve Jobs und sie geben den iMac raus und Mac OS X oder 10, was im Grunde genommen diese Next-Entwicklung war. Und geben den iMac raus, was damals schon der Weg war, also macht doch mal einen Computer, den man auch fotografieren kann oder filmen kann, der einfach gut aussieht für Designer. Und damit gewinnen sie tatsächlich die Designer im Sturm und alle Filmschaffenden, die sagen, wir brauchen einen Computer, aber nicht diese blöden Tower- oder Desktop-Kästen. Und der taucht überall auf, so wie heute, bis heute tauchen diese MacBooks auf, weil die einfach schicker aussehen als die PCs der Konkurrenz. Es sei denn, es handelt sich um Product Placement. Und der iPod ab 2001, was macht der? MP3-Player gab es schon lange, also gab es schon seit es MP3 gab, also seit 98 kam, glaube ich, der erste MP3-Player auf den Markt, wurde sofort runtergeklagt und der würde die Musikindustrie kaputt machen überhaupt. Also wie immer, ein neues Medium wird von dem alten erstmal verachtet und bekämpft. Aber was mit dem iPod gelingt, ist einerseits ergonomisch ein extrem gutes Gerät. Und andererseits durch iTunes diese Infrastruktur, dass man die Songs kaufen kann und dass es alles zusammengehört und zusammenpasst. Der iPod selber ist ja total nervig, dass man den nur mit einem Rechner synchronisieren darf. Also es ist immer noch ein hübsches Gerät oder war es, bis es dann von den Smartphones aufgesaugt wurde. Aber als es 2001 rauskam, war es eine wirkliche... ein qualitativer Sprung der Bedienbarkeit, dass man eben erstmal einen Designer dran setzt, das zu entwickeln und nicht einen Techniker und hinter der Designer soll dann die Buttons beschriften, sondern der Designer sagt, wir brauchen dieses Rad und wir klicken da drauf und dann muss der Ingenieur gucken, wie er das umsetzt. Google ab 97 tritt an als Volltext-Suchmaschine. Yahoo war schon abgelöst durch Alta Vista, die erste Volltext-Suchmaschine, die einfach die ganzen Webseiten durchsuchbar macht und nicht nur so ein paar Suchbegriffe hat. Und Google macht, was Google neu macht, habe ich das hier nicht. Was Google neu macht, ist gleichzeitig noch so ein Ranking, also einzuführen zu sagen, wir bewerten die Relevanz einer Seite, in der der Suchbegriff auftaucht, danach, wie viele Links darauf zeigen. So einfach diese Regel auch ist, es war gar nicht so einfach, das umzusetzen. Google macht es. Erst war so ein, glaube ich, von Stanford. Genau, Stanford Search, ein Studentenprojekt, was sich dann selbstständig macht. Ab 97 geht es an den Start und wird ja dann in den Nullerjahren den Suchmaschinenmarkt übernehmen und sich anschicken, irgendwie die halbe IT-Infrastruktur zu übernehmen. Ab 2001 geht die Wikipedia an den Start. Auch da am Anfang so ein Projekt von ein paar, die halt sagen, Wissen soll frei sein, Information wants to be free. Und gerade so enzyklopädisches Wissen passt doch enorm gut, wenn das viele zusammenschreiben. Und das Wiki, überhaupt als Webseite, die man durch Druck auf den Edit-Knopf editieren kann, ohne Zugang zum Server zu haben, war natürlich ein fantastisches Werkzeug. Und auch da war nicht klar, wie sich das weiterentwickelt. Und wird, ja, Sie haben es kennengelernt, eben wahrscheinlich in der Schule, bloß nicht in die Wikipedia schauen. Da steht nämlich völlig unüberprüfbares Wissen drin. Das gilt ja bis heute, dass die Wikipedia den schlechten Ruf hat, Weltwissen der 14-Jährigen abzubilden. Aber meine Theorie ist, das Bildungssystem war darauf nicht vorbereitet, das Wissen so einfach in so einer doch zum guten Teil hervorragende Qualität zur Verfügung steht. Und Wissen und Lernen muss wehtun. Deswegen sollte man das nicht daraus einfach rauskopieren, sondern bitte in die Bücherei gehen, weil Büchern besser zu trauen ist. Also da, so ein Kulturkampf, der sich um die Wikipedia entwickelt, den sie auf ihre Form löst, indem sie nämlich den jahrhundertelangen Markt der gedruckten Enzyklopädien innerhalb von 10 Jahren beendet. Es gibt keinen Publisher mehr, der Enzyklopädien rausgibt. Weil alle wissen, das verkauft sich nicht. Und wenn wir ein gedrucktes 26-bändiges Werk rausgeben, also das kauft uns kaum einer ab, weil das schon innerhalb von 2 Jahren nicht mehr aktuell ist. File-Sharing geht, naja, es geht nicht los, aber Napster, im Grunde genommen mit MP3 entsteht nun die Möglichkeit, Musik sehr gut zu komprimieren. Und Napster ist damals die Seite, wo man sagen kann, ich suche das und das Stück, dann sagt mir Napster, wo ich das finde. Das Problem ist, man muss immer über den Napster-Server gehen, um an seine Files zu kommen. Und da das ein zentrales Netz war, wurde es sofort durch Anwälte zerbombt, die gesagt haben, wir schalten Napster ab, dann ist das Napster-Netz tot. Das stimmt auch, aber es kam zu Gnutella, ein dezentrales Tauschnetz, und BitTorrent, was dann über Pirate Bay, die Seite, die es ja, ich glaube inzwischen gibt es sie wieder oder nicht mehr, also es geht los, so ein Sekundärmarkt, der viel besser ist als der Primärmarkt, weil sich der Primärmarkt im Wesentlichen in der Verteidigung befindet. Keine digitale Musik verkaufen, ganz im Gegenteil, wie schaffen wir es, Kopierschutz auf CDs zu bringen? So, und das Angebot, es wird noch 10 Jahre dauern, bis eigentlich iTunes wirklich dann den Durchbruch kriegt von Apple und die Leute sagen, okay, wir verkaufen jetzt auch Stücke, die man auf ein anderes Gerät bringen kann. Also der Kampf, das ist, aber wir reden im 5. Semester nochmal über Urheberrecht und Privatheit und solche Dinge. Da kommt das wieder, das fängt auch in dieser Zeit an. Also die Ende der 90er war echt eine spannende Zeit, weil da die Grundsteine all dessen gelegt sind, was sie heute an Problemen, aber auch an Möglichkeiten haben. The Facebook, unter dem Namen The Facebook, geht ab 2004 an den Start. Auch das ist ein Angebot unter vielen, so soziale Verbindungen herzustellen und auch längst nicht das Beste. Aber Mark Zuckerberg schafft es dann halt auch doch, wichtige Player davon zu überzeugen, dass sie The Facebook unterstützen. Und in den Nullerjahren ist, also ich glaube inzwischen, also ich sehe das an meinen Kindern, Facebook ist längst nicht mehr angesagt. Also man braucht keinen Facebook-Account mehr, WhatsApp reicht völlig aus, aber es gab mal so diese Vorstellung, dass das Internet jetzt komplett in Facebook umzieht, weil dort alle relevanten Informationen entstehen. So, und zu Computerspielen, jetzt nicht die Spiele, noch so ein paar eben spielkulturelle Phänomene der Zeit. E-Sport, das kompetitive Spielen von Computerspielen geht seit den 70ern, seit den 80ern. Also denken Sie an das Arcade, dieses Highscore-System war natürlich eine Form von extremer Kompetition, aber der E-Sport, dass er sich auch so nennt, das geht ab 2000 los mit den World Cyber Games. Die haben dann Quake, FIFA, StarCraft, Age of Empires gespielt und hier sieht man so verschiedene andere, ESL, ESWC, also verschiedene Organisationen, die solche Turniere ausrichten. Ursprünglich ja ein kleiner Markt für so eine kleine Community, die sich vor allem übers Internet organisiert und auch darstellt. Wird das ja jetzt seit ein paar Jahren, ist das ja so ein gigantischer Markt geworden, dass eben auch Leute darauf gucken, die mit Computerspielen gar nichts anfangen, aber die sagen, es ist eine Investition oder eine Zielgruppe, die man da erreicht, die man so gar nicht mehr ansprechen kann. Und wir sind sehr gespannt, wie das mit E-Sport weitergeht, nicht zuletzt, weil wir unsere eigenen Teams haben und hier in Deutschland den Hochschul-E-Sport doch sehr stark machen. Aber es ist so eine Community, die gar nicht so alt ist. Ebenfalls in der Zeit beginnt Retro-Gaming stark zu werden, dass nämlich Menschen, die in den 70ern, in den 80ern mit Spielen groß geworden sind, die dann irgendwann feststellen, ach, dieses 3D-Zeug, das will ich alles nicht, mag ich nicht. Und damals gab es auch mal gute Spiele, ich erinnere mich. So, die Konsolen waren platt, die Homecomputer waren ausgestorben, man konnte das Zeug gar nicht mehr spielen, die Arcades waren verschwunden. Und es gibt jetzt eine Community von Leuten, die haben jetzt ihr Studium hinter sich, die haben Informatik gemacht, sind Programmierer geworden, da sind auch älter geworden und jetzt in so einem Alter, wo sie sagen, eigentlich muss ich jetzt nicht mehr jeden Trend mitmachen. Ich hätte gerne die Dinge, die mich früher interessiert haben, wieder. Und die setzen sich hin und entwickeln Emulatoren, so wie die MAME, die wir ja oben auch eine stehen haben, also als Multiple Arcade Machine Emulator zum Emulieren alter Arcade-Automaten. Da läuft die Originalsoftware, aber in moderneren PCs. Die Z-Machine für Text Adventures, der Zork, daher das Z, der Zork-Nachfolge, DOS-Box für alte DOS-Spiele, ScumVM für LucasArts, also Point-and-Click-Adventure, oder Sampler mit alten Spielen-Kollektionen. Das fängt so ab 97 an, dass sich Retro wirklich erstmal als Rückbesinnung auf alte Spiele trifft. Und dann wird es halt über Pixel Art, also dass Leute, die auch die alten Spiele gar nicht mögen, aber sagen, ich mag diese Pixeloptik, anfangen Spiele zu machen, die so sind, als wären sie in den 80ern und 90ern entstanden. Und das ist auch inzwischen ein großer Markt und Good Old Games basiert genau darauf, zu sagen, euch ist das zu schwer, alte Spiele irgendwie zu portieren, machen wir für euch, ihr kauft euch irgendwie das Spiel und das läuft dann bei euch einfach und wir sorgen dafür, dass es läuft. Und es ist dann nun mal nach Steam der zweitgrößte Anbieter für digitale Spiele im Netz. Und Sie werden feststellen, auch, ich meine, Sie sind noch zu jung, wenn Sie so um die 30 sind, so in 10 Jahren, dann wird plötzlich Ihre Musik wieder, naja, bei manchen werden Sie früher, dann wird Ihre Musik, die Sie früher gehört haben, da gibt es dann plötzlich Ü30-Partys, auf der Sie eingeladen sind. Und da spielt dann die Musik, die Sie in den Nullerjahren gehört haben. Und dann, also das habe ich erlebt, also die 80er, die kamen irgendwie um 2000 wieder. Es gibt so eine Welle von Retro, in der eine Zielgruppe, die jetzt plötzlich Geld hat und weniger Zeit und sagt, ich erinnere mich aber, früher war da auch nicht alles schlecht. Und die findet dann ihren Markt, der sich um sie herum baut. Und das ist bei Retro-Spielen nicht anders. Ebenfalls in der Zeit beginnt die Kultur der Indie-Games. Man kann sagen, in den 80ern war jedes Spiel ein Indie-Game, weil die Leute in den Garagen und in den Kinderzimmern programmiert haben. Aber es gab halt dann jetzt in den 90ern diesen Hang zu Publisher-Games, also wo der das finanzielle Risiko übernimmt, so wie der Produzent oder das Studio im Film. Dafür dann aber auch in der künstlerischen Gesamtleitung einiges zu sagen hat. Jetzt beginnt aber die Möglichkeit, insbesondere auch durch die Unreal Engine, die dann kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es gibt plötzlich die Möglichkeit, selber Spiele zu machen und die Produktionsmittel sind frei verfügbar oder sehr billig. Und auch es ist nicht mehr ganz so kompliziert wie noch vorher, wo es überhaupt keine Engines gab, sondern jedes Spiel von Null auf an programmiert werden musste. id Software und Unreal hat dafür gesorgt, dass man schneller in die Produktion kommt, weil die grundlegenden Rahmenbedingungen waren schon da oder das Modden von Spielen sowas. So gibt es also eine Szene von kleineren Firmen, die sich jetzt wieder sagen, die haben aber eine bestimmte Vorstellung und die fangen an, sich zu organisieren. Das Independent Game Festival ab 98, der Indie Game Jam ab 2000, das Ludum Dare ab 2002, also Indie Game Jam ab 2002. Oben sehen Sie, Spiele sind dann jüngeres Datum, also Minecraft 2010 und Super Meat Boy. Also, aber das fängt in der Zeit an und führt dazu, dass inzwischen die Indie Games aus jetzt künstlerischer Sicht die spannenderen Spiele sind als die risikoscheuen Großproduktionen, die halt Assassin's Creed zum 12. Mal und also irgendwie diese ganzen Fortsetzungen, die ja immer nur auf dem Bekannten aufbauen, weil sie Angst haben, wenn sie was Neues wagen, das kann schief gehen und dann sind wir ruiniert. Und wer es sich leisten kann, was Neues auszuprobieren, sind halt kleine Produktionen, die, wenn sie Glück haben, Riesenerfolg werden. Und ansonsten vielleicht eingehen, aber dann ist nicht so eine Milliarden- oder Millioneninvestition gefährdet, sondern halt deutlich weniger. Und darauf basiert dann auch die Möglichkeit, dass Privatleute anfangen, Computerspiele zu machen. Indie-Retro ist dann so eine spezielle Richtung, die sagt, okay, wir machen unsere Spiele wie früher. Hier sehen Sie von Xbox Geometry Wars, das halt aussieht wie so ein Vektorspiel aus den späten 70ern, aber mit dem Gameplay dann doch der 2000er. Casual Games nehmen zu, unter anderem durch die Handys, wo halt schon mal die kleinen Konsolen in der Hand dabei waren, also so diese Java Games. Aber dann auch so ein Interesse von Leuten, die sagen, ich bin kein Gamer, also ich will keine 3D-Action-Adventures, First-Person-Shooter oder Echtzeit-Strategiespiele spielen, aber einfach mal so 10 Minuten zwischendurch würde mir auch gefallen. Der Markt wird lange vernachlässigt bis zu den Smartphones. Inzwischen ist es einer der größten Märkte. Das wusste man 2000 auch, aber irgendwie, wer Spiele macht, der war dann doch eher Gamer und nicht halt Casual-Gamer. Und Bejeweled, PopCap hat es eigentlich also war eine der wenigen Firmen, die das sehr stark gut gepolischte Spiele für zwischendurch gemacht haben. Serious Games, die Diskussion wird stärker, dass Spiele ja dann irgendwie sinnvoll sein müssen, also Spiele sollen ja was bringen, und da Spiele immer Spaß machen, Spiel und Spaß ist eins, müssen wir Spiele, wo man auch was lernt, die also nicht nur Spaß machen, die müssen anders heißen, und den nennt man Serious Games. Ich finde den Namen sehr unglücklich, weil damit so eine Performativität reingeschrieben wird. Also so wie Games nicht Fun sein müssen, sind halt, das ist halt ein Puzzlespiel, und wenn man dabei was lernt, umso besser. Aber es ist zu einfach zu sagen, das sind Lernspiele und das sind keine Lernspiele. Aber auch das ist so eine Diskussion, die in den Nullerjahren sehr stark geführt wird. Welchen Zweck haben Spiele, wenn sie nicht nur Zeitverschwendung sind? Die Faszination steigt und die Gesellschaft weiß nicht, wie sie damit umgeht, dass sie mit so einem Unterhaltungsprodukt sich einrichten muss und versucht dann jetzt Serious Games und Gamification daraus zu finden. Um 2005 kommen neue Controller, haptische Controller, die Wii U kommt oder eben neue Dinge. Hatten wir ja auch schon in den Arcade, die Tanzmatten gab es schon, aber diese Vorstellung, dass der Controller eben nicht mehr ein Spiel nicht nur über Daumen und Finger zu spielen ist, sondern anders. Und vielleicht so als letzte Folie, ab 97 kommen die ersten Wissenschaftler, naja, die gibt es schon in den 80ern, aber jetzt die mehrere Publikationen im Bereich der Computerspielforschung, und Aspen Arthurs Cybertext, vielleicht zusammen mit Hamlet und The Holodeck, weil Janet Murray und Arthurs, das waren so Antagonisten. Das ist so eine Promotionsschrift von Arthurs 97, und ab 2000 gibt es dann die Online-Zeitschrift GameStudies.org, und das gilt so als Stunde Null der Game Studies. Also dass sie heute an der Universität über Spiele reden, verdanken sie im Wesentlichen diesen Texten, weil die dafür gesorgt haben, dass im wissenschaftlichen, also auch im geisteswissenschaftlichen Diskurs, dieses Medium satisfaktionsfähig wurde. Die sind nicht so gut gealtert, die Texte, also manche sind immer, also man kann sie immer noch gut lesen, aber die Forschung ist inzwischen deutlich weiter. Rules of Play von 2003 ist dann weniger wissenschaftlich als mehr so eine Mischung aus Design, das sind ja Designer, die das schreiben, die halt sehr belesen sind, aber die das dann aus so einer gestalterischen Sicht entwickeln. So, genau, damit enden wir dann auch die Zeit. In die Spiele selber gehe ich jetzt nicht rein, die meisten haben sie ja auch in der Spielgeschichte-Vorlesung gesehen. Damit beenden wir die Vorlesung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bis zum Schluss und wünsche Ihnen eine angenehme Semesterpause. Wie gesagt, bis zum 30.09. bitte dann die Analyse abliefern. Ich habe das Dokument jetzt auch als PDF ins Netz gestellt, da können Sie das nachlesen. Wenn Sie Fragen haben zu Ihrer These oder ob das Spiel so passt, gerne per E-Mail oder in die Sprechstunde, dann kriegen wir das schon alles hin, wie das passt. Und ich wünsche Ihnen erstmal eine angenehme Zeit. Ah, stopp! Wir sehen uns ja Donnerstag nochmal. Ich wünsche Ihnen erst Donnerstag eine angenehme Zeit, aber diese Vorlesung ist hier mit einer Respektion.